was Neues, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Neuer Plan für den Saisonstart. Der ursprüngliche Termin für den Santiago E-Prix in 3 Wochen ist nun doch nicht mehr aktuell. Wir reden über die Gründe für die vorübergehende Absage und außerdem geht es in dieser Episode um eine vielleicht wegweisende Entscheidung von DS Tachita und einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Drei, zwei, eins, Prost Neuer! Die erste E-Pod-Episode aus 2021 ist da. Wir lassen das schreckliche Jahr 2020 hinter uns und hoffen auf einfach ein paar bessere 12 Monate. Der Start ist schon mal ganz gut. Ich bin dabei und mit dabei ist wie immer der andere Tobi Wirz aus der eFormel.de Redaktion.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
Bist du denn gut, das ist jetzt hier so ein Almanismus, gut ins neue Jahr gerutscht?
Ja, durchaus. Kann man so sagen, auch wenn es natürlich in Anbetracht der aktuellen Situation nicht in großer Runde und mit Feuerwerk und großem Brimborium war. Aber es ging auch so. Und selbst?
Ja, ich auch. Klein und mit Familie und es war schön. Was nicht so schön ist, ich habe gerade eben, als ich hier mein Podcast-Setup aufgeräumt habe, festgestellt, dass da eine Kapitelmarke drin lag, wo Weihnachten mit Langhaarfrisur drin stand. Die hatte ich so benannt. Und das ist tatsächlich leider so gekommen. Also inzwischen, jetzt wo die Friseure jetzt nochmal den ganzen Januar voraussichtlich ja zu sind. Nee, auf dem Kopf bei mir sieht's nicht allzu schön aus. Bei dir vielleicht ähnlich, oder?
Ich habe noch Glück gehabt. Ich bin tatsächlich kurz bevor dann im alten Jahr geschlossen wurde nochmal da gewesen. Deshalb, ich habe aktuell noch keinen so großen Bedarf und hoffe, mich über die nächsten Wochen retten zu können.
Das ist bei mir wie im ersten Lockdown. Ich hatte einen Termin beim Friseur 2 Tage, nachdem der Lockdown dann ausgerufen und in Kraft gehoben wurde. Es ist, ja. Aber gibt Schlimmeres, meine Güte. Halt mal auch lange Haare haben. Wir gucken jedenfalls jetzt zurück aufs Sportliche, weg von den Frisuren und lassen nochmal die letzten Wochen aufleben. Denn seitdem wir unseren Jahresrückblick gemacht haben, ist ja doch in der Nachrichtenlage der Formel E ein bisschen was passiert.
In Grün. Wie in jedem Jahr hat die Formel E kurz vor dem Jahreswechsel ihren Nachhaltigkeitsbericht für die abgelaufene Saison veröffentlicht. Die verpassten Rennen durch die Corona-Pandemien haben immerhin eine positive Entwicklung bewirkt. Die Treibhausgasemissionen sind erstmals seit Jahren deutlich zurückgegangen.
In Gold! DS Tachita gehört zu den wenigen Teams, die ihre neuen Motoren erst während der anstehenden Saison einbauen werden. Antonio Felix da Costa ist sich trotzdem sicher, der neue Antrieb wird, Zitat, wahnsinnig gut.
In Weiß-Blau. Sheldon van der Linde wird bei BMW als offizieller Ersatzfahrer für die Saison 2021 geführt.
Und nicht in Weiß-Blau-Rot. Das Auftaktwochenende für die Saison 2021 in Chile wurde verlegt. Grund ist ein Einreisestopp wegen einer Coronavirus-Mutation in Großbritannien. Ein Alternativtermin, den gibt's noch nicht. Das ist doch mal der erste große Schreck aus 2021. Jetzt haben wir hier beim Intro so schön einen positiven Anfang gewählt für das neue Jahr und dann schwupps müssen wir doch schon wieder die Mundwinkel nach unten ziehen. Der Renntermin für den Santiago E-Prix 2021 liegt jetzt erstmal auf Eis. Und zwar wegen der Coronavirus-Mutation in Großbritannien, die dann als Domino-Reaktion in Chile dazu geführt hat, dass die Regierung einen Einreisestopp für Personen aus Großbritannien verhängt hat. Und das zwar erstmal bis zum 5. Januar, das Rennen hätte am 16. und 17. stattfinden sollen, also wäre noch möglich gewesen. Aber wenn man die Maßnahme verlängert hätte, und das ist weiterhin möglich, wäre es dann eventuell doch ein bisschen knapp gewesen für Personen aus Großbritannien. Und Tobi, du weißt ja, große Teile vom Formel-E-Paddock, die kommen halt aus Großbritannien, ne?
Genau, alleine 6 von den 12 Formel-E-Teams haben ihren Sitz in Großbritannien. Und natürlich die ganzen offiziellen, die von der Rennserie
gestellt werden und vor Ort sein müssen. Die kommen auch aus Großbritannien. Die Formel E hat ja ihr Hauptquartier in London. Und von daher war eine Verschiebung des Rennens einfach alternativlos, wenn jetzt, wie zu erwarten ist, in den kommenden Tagen dieser Einreisestopp für Personen aus dem Vereinigten Königreich verlängert wird, dann haben die Leute halt keine Möglichkeit, dahin zu reisen. Und mit maximal 6 Teams, glaube ich, braucht man da auch nicht antreten.
Wer ist denn dabei, die in Großbritannien sind? Ich glaube, NIO, chinesisches Team, aber die machen ihre Einsätze aus England. Und Dragon genau das gleiche, amerikanisches Team, aber mit Basis in Großbritannien.
Genau, dann haben wir noch Mahindra.
Mhm. In Banbury, so bei Oxford, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ja. Dann haben wir natürlich Virgin, ein britisches Team.
Silverstone.
Und als 6. Team mit Sitz in Großbritannien haben wir natürlich Jaguar.
Ah, na klar. Die britische Marke, ne? Das. Und dann natürlich auch noch Mannschaften, die vorne mitkämpfen können, ne? Also Virgin als Audi-Kundenteam, mit denen hat man im letzten Jahr immer gerechnet. Und Jaguar sowieso, mit denen wird man auch im neuen Jahr rechnen. Die haben sich ja bei den Testfahrten schon gar nicht allzu doof angestellt, wenn dann der Motor funktioniert hatte in Valencia damals. Also es ist, ist doof, ne? Alle, ich glaube, alle sind das jetzt außer die deutschen Teams, die 4, BMW, Audi, Porsche, Mercedes, Venturi und Nissan. Ne, stimmt, die auch noch. Die sind bei Paris, ne, im Vorort von Paris.
Genau.
Tja, also ist eigentlich egal, wie viele Teams da jetzt sind in England und welche nicht. Fakt ist, wer nicht einreisen, wer halt Leute aus Großbritannien da hat, der kann nicht nach Chile einreisen momentan. Und das wäre doof für die Formel E gewesen. Deswegen war dann am Ende so eine Verschiebung, so ein doofes Wort. Gerade nachdem wir ja schon das Wort alternativlos im letzten Jahr in einem besonderen Kontext erlebt haben in der Formel E, beim Rauswurf von Daniel Abt bei Audi. Aber auch das für Santiago war jetzt wohl alternativlos. Aber das Rennen soll nachgeholt werden, oder?
Genau, die Aussage war, dass das Rennen nicht abgesagt wird, sondern lediglich verschoben. Und als Termin hat man bekannt gegeben, auf jeden Fall das erste Quartal, also bis Ende März, wann das Rennen nachgeholt werden soll. Noch gibt es keinen offiziellen Termin. Ob es vor Diriyah klappt, finde ich ein bisschen fraglich. Das heißt, nach Diriyah, also irgendwann im Monat März, da wäre ja sowieso laut aktuellem Terminkalender kein Rennen vorgesehen gewesen.
Das heißt, Diriyah ist jetzt vorerst erstmal Saisonstart, 26., 27. Februar, ne?
Definitiv, ja. Bis dahin einen Ersatztermin für Chile auf die Beine zu stellen und dann im Anschluss auch die ganzen Fahrzeuge und so weiter, das ganze Equipment nach Saudi-Arabien zu bringen. Dafür fehlt, glaube ich, jetzt die Zeit, vor allem mit dem Hintergrund, dass man nicht weiß, wie lange diese Einreisebeschränkungen denn jetzt noch verlängert werden.
Die Autos sind, das muss man dazu sagen, schon in Chile angekommen, ne? Also, selbst wenn die Formel E nicht da ist, die Autos sind immerhin da. Vielleicht könnte man ein paar chilenische Einsatzteams jetzt noch kurzfristig auf die Beine stellen, nur chilenische Fahrer ins Auto setzen. Und dann haben wir den Chile-Epri mit Chilenen und Chileninnen und naja, haben wir so eine kleine lokale Rennserie wie die DTM, aber als Chile-Formel E. Ist es eigentlich Chile, Chile oder Kiele? Letzteres wohl am wenigsten.
Ja. Und es kommt daran, wo du fragst. Die Bayern sagen doch auch China zum
Genau, das meinte ich. Und wenn die China sagen, genau, dann müssen die doch eigentlich auch Kiele sagen. Und es dann verwechseln mit der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein.
So nah dran.
Die Autos sind jedenfalls in Chile, Chile, Chile und warten darauf, eigentlich nur ausgepackt zu werden. Die sind direkt nach den Valencia-Vorsaison-Testfahrten dahin geschifft worden. Und da stehen die jetzt wortwörtlich wie bestellt und nicht abgeholt. Und jetzt mal gucken, was dahin da passiert. Also man könnte sie ja per Flugzeug dann nach Diriyah bringen. Das wird der Formel E nicht gefallen, die natürlich die Fracht auf dem Luftweg so klein wie möglich halten wollen. Es wäre eine Option. Ich würde das noch gar nicht so ausschließen, dass vielleicht tatsächlich Santiago den Saisonauftakt bildet. Doch noch. Irgendwann Anfang Februar. Und dann allerdings die Formel E nicht mit dem Schiff ihre Fahrzeuge nach Saudi-Arabien bringen, sondern halt mit dem Flieger. naja, aus genannten Gründen bin ich da auch kein allzu großer Fan von, weil die Formel E eben eigentlich Emissionen reduzieren wollte. Darüber reden wir später aber nochmal. Unabhängig davon, ob es jetzt hier Santiago wird oder die Ria, viel mehr wissen wir ja aktuell auch noch nicht vom Rennkalender. Da soll aber, Tobi, in diesem Monat noch ein großes Update kommen, nicht wahr?
Genau. Und zwar gibt es Gespräche, Gerüchte, wie auch immer, darüber, dass tatsächlich der Circuit Ricardo Tormo in Valencia als Schauplatz nicht nur für die Vorsaisontestfahrten, sondern auch tatsächlich für einen E-Prix herhalten soll. Wir haben natürlich da in der Vergangenheit mehrfach schon drüber gesprochen. Das ist für die Formel E natürlich eine absolute Notlösung, wenn Rennen in Innenstädten nicht möglich sind. Aber man muss ja auch mal einen Blick auf die aktuellen Zahlen werfen, was die Verbreitung des Coronavirus angeht. Da ist die zweite Welle, ja, oder je nach Land sogar die dritte Welle, quasi auf ihrem Höhepunkt angelangt. Und deshalb ist es da relativ schwierig im Moment über Rennen in den Innenstädten zu diskutieren, wo einzelne Länder Inzidenzwerte von 300 und mehr haben. Deshalb ist ja schon früh die Diskussion oder die mögliche Alternative permanente Rennstrecken genannt worden. Einfach weil man da mehr Möglichkeiten hat, das Ganze auch abzuschirmen, als beispielsweise in der Innenstadt von Rom. Und da ist Valencia relativ hoch im Kurs und soll möglicherweise schon in Kürze als offizieller Termin des Rennkalenders bekannt gegeben werden.
Möglicherweise ja für den China-E-Prix oder China-E-Prix, wie wir festgestellt haben. Sanya steht wohl am ehesten auf der Kippe von diesem ursprünglichen Rennkalender, den wir im vergangenen Spätsommer, glaube ich, war das, bekommen haben. Und dann kam im Oktober die Meldung, alle Rennen abgesagt, bis auf die Ria und Santiago eigentlich. Und jetzt ist Santiago sogar auch noch wackelig. Also, das ist, na gut, abgesagt ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Zumindest wurde der Termin abgesagt für diese ganzen Rennen. Und vom ursprünglichen Rennkalender steht aktuell wirklich nur noch Saudi-Arabien, nur noch die Ria. 26. 27. Februar, nach aktuellem Stand der Renntermin für den Saisonauftakt 2021. Und im Januar sollen wir noch hören, was dann danach noch so passiert. Berlin ist immer eine Option. Also ich glaube, auch wenn die Teams da schon Zähne, ich höre das Knirschen schon bis hier von den ganzen Zähnen, weil die echt keine Lust mehr haben, glaube ich, auf Berlin nach diesem Marathon im vergangenen August. Aber Berlin lässt sich gut abschirmen von der Öffentlichkeit. Da kann man immerhin so ein bisschen Straßenkurs-Feeling generieren, auch wenn es halt auf einem platten Flughafenvorfeld ist. Aber meine Güte, besser als nichts. Silverstone, das haben wir gerade gar nicht erwähnt, steht auch noch irgendwie im Raum. Da ist der letzte Stand, aber es wird verhandelt. Also da würde ich euch jetzt gerne mehr erzählen können, außer es wird verhandelt. Aber es ist ein Begriff Silverstone, der im Raum steht. Es wird spannend. Es wird ein spannendes Jahr 2021. Und ich glaube ja, unsere Vorhersage aus der vergangenen Episode 175 wird aufgehen. Also früher oder später sehen wir in der nächsten Saison, dass die Formel E auf Rundkurse wechselt. Eine weitere Neuerung in dieser Saison, mal abgesehen von allen Rennen, die irgendwie einen neuen Termin bekommen sollen, ist natürlich die große Motorenregelung. Die Entwicklungszeit wurde ein bisschen verlängert für die Motoren für 2021, sodass die Hersteller ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, ein bisschen länger zu entwickeln, zu testen und dann allerdings nur noch einen Motor einsetzen können in dieser Saison und in der nächsten Saison. Die können dann entscheiden, wann sie den Motor an den Start bringen, entweder direkt zum Saisonstart oder im April oder ich glaube im Juni wäre auch noch ein Termin gewesen, dieser Homologationsslot. Der im Juli ist allerdings komplett irrelevant, weil alle Teams sich für die ersten zwei Slots entschieden haben. Tobi, du bist unser großer Motorenexperte. Auch wenn wir noch kein Rennen gefahren sind, glaubst du, dass sich diese späte Homologationswahl von einigen Teams vielleicht sogar auszahlen könnte?
Danach sieht es durchaus im Moment aus. Denn wir haben ja eben schon drüber gesprochen, Santiago ist verschoben. Ja, dann hatten wir ursprünglich vorgesehen ein Rennen in Mexico City. Das ist ebenfalls verschoben. Wir hatten Sanya vorgesehen,
genau das Gleiche verschoben. Im Moment steht lediglich die RIA fest. Und ich sag mal, der zweite Slot wäre Anfang April 2021 gewesen. Und im Moment sieht es nicht danach aus, als wenn die Teams, die ja, den Motor frühzeitig fertiggestellt und homologiert haben, sonderlich viele Rennen mehr mit ihrem neuen Motor haben werden, bevor die anderen Teams, die halt den späteren Slot gewählt haben, dann auch damit starten dürfen. Es wäre zum Beispiel denkbar, dass aus welchen Gründen auch immer die RIA ebenfalls verschoben wird und im März auch keines der Rennen nachgeholt wird. Und dann haben wir tatsächlich den Saisonstart erst im April, auch wenn ich hoffe, dass das nicht eintreten wird. Aber ganz ausschließend kann man es nicht. Und dann hätte das den Herstellern, die den ersten Slot gewählt haben, überhaupt nichts genutzt, weil alle Teams mit dem neuen Motor an den Start gehen werden. Und dann sind natürlich diejenigen die Gewinner, die sich diese 3 Monate mehr Entwicklungszeit gesichert haben und auf die Art und Weise natürlich technisch ein ganzes Stück weiter sein werden als die Konkurrenten. Und ja, zu dem Thema hatte Antonio Felix da Costa, der ja für DST Cheetah fährt und DST ist einer der Hersteller, die den zweiten Slot gewählt haben. Ja, auch schon bei einer Pressekonferenz gesagt, dass der neue DS-Motor wahnsinnig gut sei und sich das Warten auf jeden Fall lohnen würde. Er hatte dann im gleichen Interview auch noch gesagt, dass der alte Motor möglicherweise nicht schnell genug sei, um damit Rennen zu gewinnen oder so dominant zu sein, wie man in der Vorsaison gewesen ist. Aber das, wie ich eben schon ausgeführt habe, spielt ja möglicherweise gar keine Rolle. DS hat einen brandneuen Antriebsstrang entwickelt und der technische Leiter von DS, der gute Herr Xavier Mestelin-Pinon, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, sprach davon, dass ein brandneuer Antriebsstrang mit ambitionierten Technologien sei. Und da weiß man ja, dass man einiges erwarten kann. DST Cheetah ist ja bei den Vorsaison-Testfahrten in Valencia, wir hatten ja es in unserer Performance-Analyse ein bisschen aufgedröselt, ja auch mit dem alten Motor auf die Plätze 1 und 2 gefahren. Und von daher glaube ich, dass wir da doch einiges erwarten dürfen vom neuen Antrieb. Und ja, wenn es tatsächlich gut läuft, dann hat DS gar nicht den großen Nachteil zu Saisonbeginn, den sie vielleicht befürchtet haben.
Wir bleiben beim Thema Technologie und blicken auf das technische Reglement für die 7. und die 8. Saison. Da gibt es nämlich einige Updates und Tobi darf uns jetzt allen erzählen, was sich da so ändert in diesem neuen Jahr und dem Jahr darauf.
Ja, grundsätzlich haben wir jedes Jahr Überarbeitung des technischen Reglements. Da werden oftmals überflüssige Passagen gestrichen oder kleinere Unklarheiten beseitigt. Es werden aber natürlich auch gelegentlich neue Regeln eingeführt. Und so einen Fall haben wir jetzt zum Beispiel. Und zwar ist es zum einen so, dass die maximale Drehzahl der E-Motoren auf 100.000 Umdrehungen pro Minute festgelegt wurden. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass so hohe Drehzahlen nur mit extremem Leichtbau der drehenden Komponenten möglich sind. Ja, extremer Leichtbau heißt natürlich auch besonders teuer. Hintergrund von der ganzen Geschichte ist mit der Diskussion um den Doppelmotor von Nissan entstanden. Nissan hatte damals nämlich argumentiert, dass es aus kostentechnischer Sicht deutlich besser wäre, teure Systeme wie extrem hochdrehende Motoren und andere exotischen Dinge zu verbieten, anstatt den Doppelmotor zu verbieten. Ja, es kam dann, wie wir wissen, jedoch anders. Der Doppelmotor wurde verboten, aber auch der Vorschlag von Nissan wurde aufgenommen und dann ins technische Reglement aufgenommen. Und ich möchte dazu mal kurz einen Formel-E-Ingenieur zitieren, den wir im Zusammenhang mit der Recherche für den Artikel angefragt haben. Ja, und der hat tatsächlich gesagt, aktuell ist das vergleichbar mit dem Verbot freilebender Tiger in Bayern. Ja.
Ich wollte nämlich gerade schon fragen, so 100.000 Umdrehungen pro Minute. Ich habe am Anfang gedacht, das ist ein Tippfehler. Aber das ist tatsächlich 100.000 Umdrehungen pro Minute. Also gibt es da irgendwie eine Gefahr dafür? Also steht ein Team kurz vor einem technologischen Durchbruch, so als, also als hätten die jetzt irgendwie ein neues Naturgesetz entdeckt und könnten jetzt ab 2023 mit 100.000 Umdrehungen pro Minute fahren?
Nein, das nicht. So ein System gibt's aktuell nicht, aber man will jedoch von vornherein auch den Herstellern den Anreiz nehmen, überhaupt so etwas in diese Richtung gehen zu entwickeln. Dazu muss man sagen, ein System, das so extrem hochdrehend wäre, hätte möglicherweise ganz, ganz andere Eigenschaften als, ich sag mal, relativ konventionelle Motoren, die im Einsatz sind. Es ist natürlich klar, wenn ein Hersteller sowas hätte und es würde nicht verboten, dass dann alle anderen Hersteller nachziehen müssten. Das war ja auch die Motivation hinter dem Doppelmotorverbot. Und das verbrennt irre viel Geld und man will da nur sicher gehen, dass das ganze Thema nicht eskaliert und dass gar kein Hersteller überhaupt anfängt, da in diese Bereiche zu forschen, um da überhaupt Geld zu investieren. Und daher ist es zu diesem Verbot gekommen.
Nur mal so zum Vergleich. Der Motor von McLaren aus der ersten Formel-E-Saison, das war ja ein Einheitsmotor damals, da waren alle Teams mit dem gleichen Motor unterwegs, der hatte 17.500 Umdrehungen pro Minute. Also so weit, also das sind natürlich jetzt weniger, als es heute ist, aber das kommt noch nicht mal ein Team ansatzweise in die Nähe von 100.000 Umdrehungen pro Minute. Also vollkommen utopisch eigentlich, dass sowas passiert demnächst.
Höchstwahrscheinlich. Aber wie gesagt, die Regelung ist deshalb aufgenommen, um da präventiv tätig zu werden, damit da gar niemand anfängt, überhaupt in die Richtung zu entwickeln und da Geld auszugeben und möglicherweise dafür zu sorgen, dass das Ganze in einem extrem teuren Wettrüsten eskaliert. Die nächste Änderung im Reglement, die bezieht sich auf das Strompedal-Mapping. Und zwar muss dieses für die Saison 8 bereits Ende April 2021 homologiert werden. Tobi, wofür war das Strompedal-Mapping nochmal gut?
Da fragst du genau den Richtigen. Das hatte doch zu tun mit der Traktionskontrolle. Also die Traktionskontrolle, die kein Team hatte, zwinker, zwinker, die ist ja per Reglement verboten. Und einige Teams hatten dann aber trotzdem eine Software eingebaut in der fünften Formel-E-Saison, die gerade, oder vorher eigentlich auch schon, die gerade bei regnerischen Bedingungen, das den Input vom Strompedal vielleicht ein bisschen zurückgeschraubt hat, wenn das durchdrehende Räder bewirkt hätte. Also quasi dann doch eine Traktionskontrolle, ne?
Soweit richtig. Eine Traktionskontrolle, aber ich sag mal, mit anderen Mitteln realisiert. Und daher hat die FIA dann irgendwann gesagt, nee, wir wollen nicht, dass ihr diese Regeln mit kreativen Lösungen umgeht. Und daher muss jeder Hersteller vor der Saison festlegen, wie viel Strom bei welcher Pedalstellung aus der Batterie abgerufen wird. Denn wenn das eine konstante Verbindung ist, das heißt, wenn der Fahrer so und so fest aufs Pedal tritt, wird so und so viel Strom abgerufen, dann gibt's keine technische Möglichkeit, da irgendwie einzugreifen. Ja, und wenn es tatsächlich mal zu Verstößen kommt, wie wir das auch in der abgelaufenen Saison ein paar Mal hatten, dann werden Durchfahrtsstrafen ausgesprochen. Also schon ziemlich herbe Strafen, damit die Hersteller gar nicht auf die Idee kommen, da, ich sag mal, irgendwelche Tricksereien anzuwenden.
Könnte man statt dieser ganzen Regelung, das ist ja sehr klein, so der Strom, der aus der Batterie abgerufen wird, darf nur einer vorgegebenen Matrix entsprechen, die dann da korreliert wird mit der Pedalstellung. Könnte man nicht einfach sich irgendwie die Antriebswellen angucken und sagen, oh, guck mal, da dreht sich die Antriebswelle aber schneller, als der Fahrer es mit dem Strompedal möchte?
Irgendwie. Grundsätzlich ja. Grundsätzlich würde das gehen, aber diese Drehmomentsensoren waren auch im Gespräch, nur die haben einen riesig großen Nachteil, und zwar sind sie zum einen relativ teuer und zum anderen sind sie auch relativ ungenau. Und man muss natürlich dann davon ausgehen, wenn es tatsächlich mal knallt, was in der Formel E doch auf den Straßenkursen hin und wieder mal passiert, dass nicht nur die Antriebswelle hinüber ist, sondern auch die Sensoren. Und wenn dann bei einem Unfall, bei einer Kollision oder bei einem Mauerkontakt auch anschließend immer die teuren Sensoren ausgetauscht werden müssen, dann hat man dann
verdammt hohe Kosten. Und wenn die Dinger auch relativ ungenau sind, hat man noch nicht mal einen klaren Nutzen davon. Vor allen Dingen ist die Frage, wenn man sich jetzt darauf beruft, welche Werte diese Sensoren ausspucken, ja, und die Dinger sind einfach nicht genau genug, ja, dann bestraft man dann möglicherweise irgendjemanden, der einfach nur durch eine Sensorfehlfunktion aufgefallen ist. Und das kann ja auch eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sein.
Ja, stimmt schon. Macht Sinn. Na gut, dann gucken wir uns halt die Matrix an und lassen die technischen Delegierten der FIA das entscheiden. Und gucken, die können dann in ihre Tabellen gucken und dann vergleichen. Strompedal-Mapping und Batterie-Output. Ich interessiere mich eher, nichts gegen die technischen Delegierten, aber ich interessiere mich eher für die Fahrer. Bei denen gibt es auch eine technische gewissermaßen Änderung, nämlich bei deren Gewicht, nicht wahr?
Genau, richtig. Wir hatten da ja schon in der Vergangenheit drüber berichtet und auch drüber gesprochen hier im Podcast, dass ein Fahrermindestgewicht eingeführt wird. Und zwar muss ein Fahrer mit seiner Sicherheitsausstattung, also Helm und Handsystem, inklusive seines Sitzes und, falls notwendig, Ballastgewicht, immer 80 Kilogramm auf die Waage bringen. Das ist eine Regelung, die in der Formel 1 schon 2019 eingeführt wurde, die Formel E jetzt auch eingeführt hat. Und da es damit ja grundsätzlich so ist, dass dass das Auto ein bisschen schwerer ist, steigt auch das Mindestgewicht der Fahrzeuge um 3 Kilogramm. Eine gewisse Nebenwirkung, sage ich mal, hat das Ganze natürlich auch. Die Gewichtsverteilung des Autos verändert sich und das ist auch im technischen Reglement so aufgeführt. Das ist eigentlich keine Änderung, ja, denn vorher wurde das Fahrzeug ohne Fahrer gewogen und nun mit. Das sorgt natürlich dafür, der Fahrer sitzt nicht genau in der Mitte des Autos, sondern ein bisschen weiter vorne, dass, wenn man das Auto jetzt mit Fahrer wiegt oder mit einem Dummy-Fahrer, der 80 Kilogramm wiegt, wie es bei der Homologation gemacht wird, dass man auf der Vorderachse etwas mehr Gewicht hat, prozentual gesehen, als auf der Hinterachse, als wenn man das Ganze ohne Fahrer machen würde.
Und der größte Effekt davon ist wahrscheinlich aber einfach die Gesundheit der Fahrer, oder? Man muss ja wissen, wenn ein Auto schnell sein soll, dann wiegt das im besten Fall so wenig wie möglich. Und leichte, kleine Fahrer hatten in der Formel E bislang immer so einen Vorteil gegenüber den großen, schwierigen, bulligen Jungs. Und jetzt wiegen halt gezwungenermaßen alle mindestens 80 Kilogramm. Und diejenigen, die groß waren und sich vorher richtig runterhungern mussten, so die Mortaras dieser Welt und die Lotteras dieser Welt und die Lucas Di Grassis, der ist eigentlich auch relativ groß, vergleichsweise zumindest mit Kollegen wie Bird und Evans und wie sie alle heißen, für die sind das richtig gute Nachrichten, weil die nicht mehr sich irgendwie in gesundheitliche Gefahr bringen müssen, indem sie strenge Diäten einhalten und ja, so wenig wie möglich wiegen müssen. Jetzt ist es in Anführungszeichen egal, weil sie ohnehin alle 80 Kilogramm wiegen.
Genau. Wie gesagt, mit Helm, mit Sitz, mit Handsystem heißt jetzt natürlich nicht, dass die Fahrer alle besonders dick werden. Ganz bestimmt nicht. Ja, es verhindert nur, dass, wie gesagt, gerade diese großen Fahrer, Edo Motara zum Beispiel, ja, dann von dem Gewicht, das er hat, noch drei, vier Kilo runtergehen muss, um dann tatsächlich auch, ja, auf das Gewicht zu kommen, um entsprechend Ballastgewichte im Auto platzieren zu können, die der Ausbalancierung dienen.
Und alle Teams, das ist übrigens gar keine Zahl, die irgendwie so in den Raum gestellt wird, dieses Mindestgewicht von einem Fahrzeug. Wenn das Mindestgewicht sich jetzt erhöht auf 903 Kilogramm pro Auto, dann versuchen die Teams da auch so nah wie möglich ranzugehen an dieses Mindestgewicht. Ich erinnere mich an Renault Edams waren sie damals noch in Marrakesch. Da wurde das Fahrzeug, das eigentlich auf der Pole Position stand, vom Super Pole Shootout disqualifiziert. Sebastian Buemi war das, weil sich sein Feuerlöscher entladen hatte und diese, ich weiß nicht, wie viel Gramm an Löschschaum mit Hochdruck in so einem Feuerlöscher versteckt sind. 800, 1 Kilogramm, vielleicht 1,5 Kilogramm. Die haben bewirkt, dass das Auto untergewichtig war. Es war natürlich auch noch ein Sicherheitsrisiko, aber es sind ganz kleine Feinheiten. Lucas Di Grassi wurde in Mexiko mal disqualifiziert, weil sein Auto auch untergewichtig war, nachdem die da eine kleine Reparatur vorgenommen haben. Also es ist eine ganze Menge, was da eingespart wird an Gewicht und die Teams versuchen wirklich so nah wie möglich an dieses Mindestgewicht ranzukommen. Und entsprechend mussten die Fahrer eben in der Vergangenheit in Anführungszeichen hungern. Die waren immer noch topfit und ihnen ging es gut und sie waren gesund. Aber jetzt können sie ein bisschen gesünder sich diätieren und müssen nicht mehr so sehr hungern. Und dann gibt's noch eine letzte große Änderung am technischen Regelwerk, steht hier in unseren Notizen.
Genau, und zwar ist es so, dass die Softwareentwicklung zum ersten Mal seit Bestehen der Formel E reglementiert wird. Und zwar ist es grundsätzlich so, dass man in Saison 7 eine Softwareversion pro Event bringen darf. Also das ist quasi, ja, wie definiert man Event? Ein Event ist nicht ein Rennen, ja, denn es gibt ja auch sogenannte Doubleheader, wie jetzt Ende Februar in Diria. Da hat das Event zwei Rennen, aber für jedes dieser Events darf man eine neue Softwareversion entwickeln. Für Saison 8, also die Saison, die dann Ende diesen Jahres starten wird, geht man da sogar noch einen Schritt zurück. Da dürfen in der gesamten Saison insgesamt 6 verschiedene Softwareversionen verwendet werden. Grundsätzlich ist es möglich, dass man auf eine ältere Version zurückgeht. Ja, wenn man sagt, ja, die neue Version funktioniert nicht so wie gedacht, dass man eine ältere dann wieder zum Einsatz bringt und der Wechsel auf die ältere Version würde nicht als Wechsel zählen. Ja, am Rennwochenende selber darf man allerdings nur aus Sicherheitsgründen die Software nochmal ändern. Ja, und auch da darf man keine neue Version einspielen, sondern immer nur auf eine alte Version zurückgehen. Wir hatten das zum Beispiel dieses Jahr in Mexiko, ja, wo Daniel Abt ja diesen schlimmen Unfall hatte, was auch an einer an einem Softwarefehler lag. Und wenn sowas auftreten sollte, dann ist es erlaubt, dass man auf eine ältere Version der Software zurückgeht und auf die Art und Weise sicherstellt, dass die Fahrzeuge sicher sind. Sicherstellt, dass sie sicher sind.
So viel Sicherheit auf einmal. Ich bin ganz entzückt. Das ist diese berühmte weitere, also die weitere Kategorie, Sonstiges. Wir haben in der Formel E in der Vergangenheit oftmals gesprochen von Kosteneinsparmaßnahmen. Dazu gehörte dann zum Beispiel diese Homologationsbeschränkung. Aber es gab dann immer noch dieses Sonstige und dieses Sonstige sind zum Beispiel diese reglementierte Softwareentwicklung, jetzt nicht wahr?
Genau. Das spielt auch, ich sag mal, was das Finanzielle angeht, durchaus eine Rolle. Ich habe da stimmt ja gar nicht, ist ja schon vorletztes Jahr, aber ich habe vor Saison 6 da mal mit Malte Hunecke von Porsche drüber gesprochen, der mir tatsächlich sagte, dass Softwareentwicklung und Hardwareentwicklung etwa 50-50 ausmachen, was die Antriebsstrangentwicklung angeht. Man benötigt für die Softwareentwicklung aber weniger Leute, weil man Software einfacher testen kann. Wenn man Hardware testet, muss man Prüfstand aufbauen und so weiter. Das nimmt viel Zeit in Anspruch, dafür braucht man auch zusätzliche Manpower. Bei Software braucht man dafür etwas weniger, aber vom Aufwand, der dahinter steckt, ist das ungefähr genauso viel wie bei der Hardwareentwicklung. Und ja, wenn man das eine deutlich runterfährt, dann sollte man auch das andere reduzieren, um insgesamt eine Kostenersparnis in der gewünschten Höhe zu erreichen.
Dann sind wir mal fertig mit allen Nachrichten und blicken gen Nachrichtenhimmel und schauen durch
Tobis Telefon.
Die Rubrik für alle Nebengeschichten der Formel E. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Hier geht's heute um Maximilian Günther. Der BMW-Pilot ist nämlich in der neuesten Ausgabe des Guinness-Buch der Rekorde zu finden. Mit seinem Sieg beim Santiago-E-Prix 2020 wurde er zum jüngsten Rennsieger der Formel E, was ihm einen Antrag in dem seit 1955 jährlich erscheinenden Buch brachte. Erfinder des Guinness-Buch der Rekorde war übrigens Hugh Beaver, der Geschäftsführer der Guinness-Brauerei, der mit dieser Werbeaktion ein Nachschlagewerk für Kneipendiskussionen schaffen wollte.
Na Mensch, Glückwunsch. Max, das ist doch mal ein hübsches Weihnachtsgeschenk. Plötzlich landest du im Guinness-Buch der Rekorde. Das heißt, der hat jetzt in seiner Wohnung auch so einen Bilderrahmen sicherlich aufgehangen mit dieser blau-weißen Urkunde. Officially amazing steht da drauf, glaube ich, immer.
Officially amazing?
Ich glaube schon. Du bist jetzt offiziell amazing, weil du im Guinness-Buch der Rekorde bist. wissen wir natürlich schon lange, dass alle Formel-E-Fahrer officially amazing sind, aber der eine, der hat jetzt einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Wie alt war der denn? In Tagen, dass wir mal so einen Vergleichswert haben und da weiß ich beim nächsten Mal Bescheid, wenn da irgendwie so ein 17-Jähriger sich ins Formel-E-Auto setzt und plötzlich den elektrischen Preis von Valencia gewinnt oder so.
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es relativ schnell nachgucken. Ich habe nämlich eine Statistik-Excel-Datei. Genau, er war 8.235 Tage.
Das ist doch eine schöne Tobi-W-Zahl. In Jahren sind das 22 und fast 23 Jahre. Ne? 22 Jahre, ja. 200 Tage. Ja, guck mal, habe ich im Kopf gerechnet und niemals in einer Liste abgelesen. Sowas weiß jeder Hörer und jede Hörerin, weiß ich aus dem Kopf.
Schön.
Für noch mehr verrückte Zahlen haben wir in unserem E-Pod das Grid Dummies Formel E-Quiz, die erste Ausgabe vom Jahr 2021. Ich habe 3 Fragen vorbereitet und werde sie gleich Tobi stellen. Tobi stellt mir gleich 3 Fragen und am Ende zählen wir Punkte und gucken, wer die meisten Fragen richtig beantwortet. Wir wechseln also zurück von diesem Schätzfragen-Quiz aus der letzten Episode, weil wir ja einfach ein paar weniger Leute sind. Und gucken mal, wer die meisten Punkte sammelt. Ich habe beim letzten Mal gewonnen. Ich zähle den Sieg auch einfach für mich. Das erste Mal, dass ich nicht verloren habe, zumindest war es. Mal sehen, wie es in diesem Jahr weitergeht. Tobi, deine erste Frage handelt von den Degrassis. Da gibt es bald Nachwuchs. Beim Audi-Fahrer hier und der hat seine Frau, Bianca, bei den beiden ist nach Leo ein zweites Kind auf dem Weg. Veröffentlicht hat er das über Twitter und über Instagram haben sie es allen gezeigt. Sie sind, es ist schon in der ersten Jahreshälfte soweit und die beiden haben sich schon auf einen Namen geeinigt. Hast du den Tweet noch im Kopf? Da stand der Name nämlich drin. Wie will Lucas Degrassi sein zweites Kind nennen?
Ich habe den Tweet im Kopf. Du, ich muss ja sagen, ich bereite mich auf das Quiz auch schon mal so ein bisschen vor und mittlerweile habe ich so ein kleines Gefühl dafür, was du für den fragen könntest. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass ich genau diesen Tweet vor einer guten Stunde nochmal nachgeguckt hatte. Und der Name ist Beatrice.
Ja, ist richtig. Das ist doch nicht gerecht. 1-0. Na gut. Für so viel Mühe kriegst du einen Punkt.
Okay, dann kommt deine erste Frage. Corona sorgt für knappe Kassen bei den in der Formel E engagierten Herstellern. Daher hat der Weltautomobilverband FIA beschlossen, dass die Hersteller für die Gen 3-Ära nicht schon im März 2021, wenn sie sich anmelden, ihre Gebühren bezahlen müssen, sondern gibt den Herstellern etwas mehr Zeit. Die Frage für dich lautet, wann müssen sie die Gebühren bezahlen?
Ui, ich weiß ja noch nicht mal, wie hoch die Gebühr ist. Tja, was habe ich? Keine Ahnung, Ende August vielleicht? Ich schätze jetzt einfach mal bunt drauf los, 31. August.
Das ist leider falsch, es ist Ende Juni, 3 Monate. Ach,
schade. Na gut, gibt keinen Punkt. Dann geht's weiter mit meiner zweiten Frage an dich. Da geht es um den Nachhaltigkeitsbericht. Der ist endlich da. Den habe ich vorhin schon angesprochen. Da trägt die Formel E ja alle ihre Errungenschaften aus dem vergangenen Jahr zusammen. Und die große Schlagzeile daraus, deutlich weniger Emissionen als im Jahr zuvor und als in Jahren, den Saisons zuvor. Ich glaube 20.000 Tonnen CO2-äquivalente Treibhausgase waren das. Ist aber auch klar, gab ja deutlich weniger Austragungsorte. Die größte Emissionsquelle ist nach wie vor die Fracht. Deswegen will die Formel E ja partout vermeiden, ihre Fahrzeuge per Flugzeug eventuell von Santiago nach Diriyah zu schiffen, zum vielleicht neuen Saisonauftakt. Meine Frage lautet, wie viel Prozent machte die Logistik im letzten Jahr bei der Formel E aus, bei den Emissionen?
Das sind 71%, das weiß ich leider auch.
Das hast du auch nachgeguckt, wa?
Das habe ich auch nachgeguckt, genau wie ich mir den Nachhaltigkeitsbericht doch sehr interessiert durchgelesen habe. Und weißt du, was mich aber sehr daran überrascht hat? Wie hoch tatsächlich die Emissionen für die Zuschauer waren.
Wenn man davon ausgeht, dass die meisten Rennen, also 6 von 11, gar nicht mit Zuschauern ausgetragen wurden, finde ich die, ja, 6%, glaube ich, waren es, die Zuschauer aufgebracht haben, doch relativ hoch.
Das ist richtig so. Die Formel E sagt ja immer, alle kommen mit dem Bus und mit dem Fahrrad zur Strecke gefahren. Aber ich glaube, wenn ich mir so das Publikum anschaue beim Berlin-E-Prix, wenn da mal ein Star wäre, also die letzten Jahre, da waren die wenigsten, ehrlich gesagt, Berliner. Und ich glaube, das ist in anderen Ländern nicht anders. Da haben halt aus Chile einige Leute mehr Interesse dran an Motorsport, außer die aus Santiago. Und genau wie Leute aus Baden-Württemberg zum Berlin-E-Prix fahren und aus Thüringen anreisen, ist das wahrscheinlich auch in Santiago so der Fall gewesen und in Saudi-Arabien nicht anders.
Gehe ich mal von aus, ja. So, die nächste Frage geht an dich. Und zwar ist es so, dass das Mercedes-Benz EQ Formula E-Team die 3-Sterne-Umweltauszeichnung der FIA erhalten hat. Es ist damit das dritte Formel E-Team nach Virgin und Mahindra. Auch die Formel E selbst hat die Auszeichnung bereits erhalten. Nenne bitte 3 weitere Empfänger der Auszeichnung außerhalb der Formel E.
Da muss ich kurz überlegen, aber ich glaube, das kriege ich ausnahmsweise mal hin. Ich glaube, die Formel 1 hat diese Auszeichnung bekommen. Also als ganze Serie.
Stimmt.
In der Formel 1 gibt es, glaube ich, McLaren, die diese Auszeichnung bekommen haben, dieses Zertifikat. Und kürzlich hat HWA bekannt gegeben, dass sie auch nach diesen Richtlinien operieren. Und das sind meine meine Auswahl an 3 anderen Firmen, die auch mit diesem Exzellenzzertifikat operieren.
Wunderbar, alle richtig. Darüber hinaus gibt es noch ein paar weitere, nämlich das Mercedes Formel 1 Team, das auch damit ausgezeichnet wurde. Mhm. Dann haben wir einmal den British Auto Racing Driver Club, der damit ausgezeichnet wurde. Die Rennstrecken in Mugello und Barcelona. Diverse Rallye-Veranstalter. Aber auch zum Beispiel der Deutsche Motorsportbund, ja, und die vergleichbaren Organisationen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Skandinavien, Norwegen, Schweden und Finnland. Die wurden alle mit der 3-Sterne-Exzellenz-Auszeichnung versehen. Aber nicht Punkt schlecht für dich.
Und diese 2-Sterne-Exzellenz-Auszeichnung, um nochmal den Bogen zur Formel E zu kriegen, ist dann ab Gen 3 auch verpflichtend. Also alle Teams müssen irgendwie eine Auszeichnung haben in Richtung Nachhaltigkeit, damit halt nicht nur die Formel E die Emissionen für alle Teams ausgleichen muss, sondern dass die Teams auch dazu gezwungen werden, selbst was in Richtung Nachhaltigkeit zu tun. Jetzt blicken wir aber erst einmal für meine dritte Frage in Richtung Formel E-Schwesterserie Extreme E. Die plant bekanntlich eine Dokumentation für ihre erste Saison, so zusätzlich zu den Live-Übertragungen der einzelnen Läufe. Und jetzt gab es die ersten Details kürzlich zu dieser Doku. Und meine Frage daher, wie viele Teile soll der Extreme E-Film zur ersten Saison umfassen?
Ich weiß, ursprünglich vorgesehen waren 10 Folgen, aber da war auch noch keine Live-Übertragung der Rennen geplant. Ich glaube daher, dass es runtergekürzt wurde. Ich muss zugeben, ich habe allerdings nicht mitbekommen, dass das jetzt veröffentlicht wurde. Deshalb muss ich raten, ich würde sagen, also 10 sind es bestimmt nicht mehr. Wegen der Live-Übertragung hat man sich ein paar Sachen gespart. Daher würde ich sagen 5.
Knapp weniger. 3 Teile sind es, die geplant sind.
Schade.
Vielleicht werden es ja doch noch 5. Die heißen How to Build a Race Car, Making Tracks und The Electric Future. Also wie man ein Rennauto baut, Strecken aufbauen und die elektrische Zukunft. Das sind die 3 geplanten Teile der Doku über die erste Extreme E-Saison.
Okay, mal eine Frage. Wenn die Serie nachher doch 5 Folgen bekommt, bekomme ich dann den Punkt noch oder?
Nachträglich kriegst du dann noch einen Punkt, ja. So bleibt es erstmal beim 2:1.
Okay, ja wunderbar. Dann hast du jetzt die Chance auszugleichen. Wir sprachen nämlich schon darüber, das technische Formel-E-Regelwerk wurde überarbeitet. Wie umfangreich ist es, also wie viele A4-Seiten ohne Zeichnungen umfasst denn das Dokument in seiner neuesten Fassung?
Alter, wer soll sowas wissen?
Es steht im Artikel, aber du hast ja gesagt, dass du ihn nicht so gut gelesen hast.
Tja, keine Ahnung. ist ganz, ganz enttäuscht. Es kommt auch auf die Schriftart und Größe an. Also du kannst da sagen, so viel Text in Wörtern, aber weiß ich nicht. 70 Seiten technisches Regelwerk.
Nah dran, es sind 39. Tut mir leid.
Okay. Chancenlos. Komplett chancenlos. Das heißt, am Ende bleiben wir bei 1-2. Sieg für dich mal wieder. Welche Überraschung.
Dankeschön.
Ich gratuliere herzlich. Dann sind wir doch wahrscheinlich durch mit dieser E-Pod-Episode. Die erste im neuen Jahr. Ich hatte jetzt eigentlich die große Hoffnung, dass das die Vorepisode von der Santiago-Vorschau wird. Ist jetzt leider doch nicht so gelungen. Wir müssen uns noch irgendwie anders beschäftigen in der nächsten Zeit. Es war trotzdem schön mit dir, Tobi. Danke, danke.
Kann ich nur zurückgeben.
Leider haben wir das Jahr mit einer etwas schlechten Nachricht beginnen müssen. Du wolltest dazu unbedingt was sagen, Tobi. Ich übergebe dir auch in meinem Namen das Wort.
Ja, so ist es. Und das ist ein Thema, das ich auch gerne in diesem Zusammenhang noch kurz ansprechen wollte. Und zwar habt uns am Neujahrsmorgen die traurige Nachricht erreicht, dass Oliver Kapfenstein, seines Zeichens ehemaliger Pressesprecher von HWA und Mercedes in der Formel E und auch vorher in der DTM, leider am 29. Dezember verstorben ist, im Alter von 39 Jahren, also quasi genauso alt wie ich. Keine schöne Nachricht. Er hinterlässt Frau und 3 Kinder. Das ist eine sehr, sehr traurige Geschichte, die mich persönlich, als ich erfahren habe, doch sehr hart getroffen hat. Olli Kapfenstein ist für uns eine ganze Zeit lang der erste Ansprechpartner gewesen bei sämtlichen Anfragen in Richtung Mercedes und auch davor HWA, beispielsweise wenn nach dem Rennen irgendwelche Interviews mit den Fahrern stattgefunden haben, hat man die vorher bei ihm angemeldet. Oder ich kann mich jetzt noch erinnern, wie er mich nach dem Paris-E-Prix im Jahr 2019 gefragt hat, wen ich denn gerne hätte, Gary Paffett oder Stoffel van Dorn. Und ich dann geantwortet haben, am liebsten beide, und er mich dann nur angegrinst hat und gesagt, machen wir. Das ist eine sehr, sehr traurige Nachricht, die mir sehr persönlich auch sehr nahe gegangen ist. Und wie gesagt, sorry. Die Formel E hat auch einen relativ familiären Charakter, und da ist es natürlich dann besonders traurig, wenn man so eine Nachricht bekommt. Und ich glaube, ich kann an der Stelle jetzt auch gar nicht viel mehr dazu sagen. Da fehlen mir die Worte.
Ja, ich schließe mich Tobi an. Das ist echt unfassbar. Olli war wirklich eine so positive und offenherzige Person und wirklich eine Bereicherung für alle, die mit ihm arbeiten durften, für uns, für seine Fahrer, seine in Anführungszeichen Fahrer. Es ist unfassbar. Also unser herzliches Beileid wirklich von Herzen an die ganze Kapfenstein-Familie. Wir sind in Gedanken bei euch und wünschen euch irgendwie alles Gute. Damit findet unsere Episode dann wohl ein Ende. Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns dann leider nicht mit der Vorschau auf Santiago beim nächsten Mal wieder, sondern am nächsten Wochenende, wie gewohnt, mit einer ganz normalen E-Pod-Episode. Es passiert ja trotzdem noch was. Ist ja Formel E. Irgendwas ist immer. Deswegen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.